Herzlich willkommen zur 69. Folge Kaffee Stulle Gin.
Hallo Anna.
Hallo Emmy.
Na, wie ist es dir?
Ganz gut, soweit. Ich sitze hier in meinem Lieblingszimmer mit Aussicht auf Hagel und Schnee immer zwischendurch, also jetzt gerade nicht. Aber ja, eben habe ich schon wieder geflucht deshalb. Alter.
Ich auch, heute Morgen. Ich dachte jetzt, das darf ja jetzt wohl nicht wahr sein. Dicke, genau. Weiße Flocken vom Berliner Himmel.
Widerlich. Ja,
ich sitz auch in meinem Lieblingszimmer. Ich muss schändlicherweise zugeben, dass ich glaube ich schon seit 2 Wochen nicht in meinem Büro war, also in meinem externen Büro. Das steht die ganze Zeit leer, ich zahle dafür Miete, aber ich bin da irgendwie nie im Moment. Mhm. Aber ich sitze da ja auch immer alleine. Man kriegt ja keine Kundenbesuche und ich habe ja auch keine Mitarbeiter im Moment. Deswegen ist das, kann ich auch zu Hause sitzen dann.
Ja, und ich meine, das ist so, ich hatte ja auch mal, wir haben darüber ja hier, glaube ich, auch schon mal gesprochen in einer Folge. Ich hatte ja auch mal so einen Schreibtisch in so einem Shared Office. Aber tatsächlich war das dann irgendwie in der Situation, der damaligen Lebenssituation so unpraktisch. Und dann habe ich immer gedacht, boah, also um mir anzuhören, wie andere Leute telefonieren, mich dabei nicht zu konzentrieren und dann schmeckt der Kaffee auch noch scheiße. Und dafür Miete zu zahlen, dann kann ich auch zu Hause sein, ja, meinen Lieblingskaffee aus meiner Maschine trinken oder kann in mein Lieblingscafé gehen. Und so viel Latte Macchiato kann ich da gar nicht saufen, dass ich die Miete rechtfertigen würde oder nicht rechtfertigen würde für so einen Shared-Office-Schreibtisch. Und dann habe ich ja wieder damit aufgehört. Tatsächlich vermisse ich es trotzdem oft, aber jetzt gerade, ne, zu Pandemiezeiten irgendwie macht es dann doch nicht so viel Sinn.
Nein, und ich habe ja blöderweise wirklich zum Worst-Zeitpunkt gemietet. Ich habe ja den Mietvertrag vor etwas über einem Jahr abgeschlossen und war Ende Februar fertig 2020 mit Renovieren. Also zum 1. März bin ich quasi da rein. Mhm. Und 14 Tage später war der erste Lockdown.
Ja.
Und also es hat sich nicht wirklich für mich gelohnt. Und ich habe einen 3-Jahres-Mietvertrag abgeschlossen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt eine Freundin, die tatsächlich auch da ab und zu mal rein möchte. Aber auch erst, wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat, will die sich da einen Schreibtisch mieten. Aber im Moment können wir da auch nicht zu zweit sitzen. Wir sind ja auch mehr auch völlig unterschiedliche Wirkungskreise und das ist dann auch wieder ein zusätzliches Risiko.
Ja, das ist halt das Ding gerade, ne? Dass man halt eigentlich alles, was man, alle Benefits von dieser, die man in dieser Arbeitssituation haben könnte, fallen gerade aus. Quasi.
Ja, echt. Ja. Total blöd, wirklich. Ich hoffe, dass ich das ändere, sonst habe ich schon überlegt, ob ich den Laden untervermiete, komplett. Mhm. Aber das Problem ist auch, niemand mietet ja im Moment sich neu irgendwo an. Ja. Ich bin letztens durch die neue Schönhauser hier in der Mitte gelaufen, da steht jeder zweite oder vielleicht sogar noch mehr Laden leer. Also es ist echt krass.
Ist total gruselig. Ich war vor 2 Wochen beim Arzt und die Praxis ist da in der Nähe Bahnhof Friedrichstraße. Und dann bin ich ein ganzes Stück nach Mitte reingelaufen, weil ich noch was abholen musste. Und dann habe ich auch, da bin ich an diesen Läden vorbei und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also die Hotels leer. Die Restaurants teilweise, also zum Beispiel bin ich am Grill Royal vorbeigelaufen, das sieht halt aus, als würde es nie wieder aufmachen. Also so, da ist der Schriftzug abmontiert. Also so da.
Ach echt?
Ja, also und so Dinger nur. Also das Einzige, was halt noch da ist, sind die ganzen großen Ketten. Also, ne, Klamotten, H&M, Zara, so das sah unverändert aus und die Drogerien sind natürlich offen. Aber das ist schon krass. Also da bin ich auch wirklich mal gespannt, wie das dann weitergeht und wer das packt. Und das ist ja für die Vermieter auch ein Problem, ne? Wenn die da einer nach dem anderen dir da das kündigt und dann reden wir ja in Berlin-Mitte auch wahrscheinlich für die Gewerbeflächen eher für exorbitante Mieten. Keine Ahnung. Also, naja.
Ja, das wird nochmal echt hart, das zu erleben, denke ich.
Ja.
Also für viele wird es hart, diese Realität, aber auch für uns, die in dieser Großstadt leben, ist es sicherlich auch nicht schön, das zu sehen.
Ja, ich bin auch gespannt. Ja, wir wollten über was anderes nicht so Schönes reden.
Ja, genau. Die aktuellen Geschehnisse der letzten Woche in England haben uns, oder das Geschehen in England hat uns darauf gebracht, der Mord an der jungen Frau Sarah E. oder Sarah Everard oder wie auch immer man das ausspricht, der hat ja eine ziemliche Welle losgetreten weltweit um dieses Thema, können Frauen sich sicher fühlen, ne? Mhm. Was hattest du vorhin noch so schön gesagt? Wie ist der Hashtag?
Text me when you get home.
Text me when you get home. Genau. Ein Thema, was einen eigentlich, gut, früher haben wir noch nicht getextet, aber was mich begleitet, seitdem ich im Teenageralter bin, war.
Mhm. Also ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, das hat ja irgendwie wirklich so einige Aspekte, ne? Das eine ist tatsächlich dieses, dass es für Frauen total normal ist und damit meine ich nicht, dass es richtig ist, sondern dass man daran gewöhnt ist, dass man sich, wenn man alleine lebt oder alleine nach Hause geht und am anderen Ende ist aus irgendwelchen Gründen niemand, der mitkriegt, wenn du nicht nach Hause kämst, dass es normal sich anfühlt, diese Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, ne? Also mit jemandem zu telefonieren oder dieses Text me when you get home. Und man meint damit nicht, fahr vorsichtig, sondern man meint damit, sag Bescheid, ob du heil angekommen bist, weil es könnte jemand, keine Ahnung, dir was tun unterwegs. Aber eben auch andere Vorsichtsmaßnahmen, mit denen wir als Frauen einfach irgendwie groß geworden sind.
Ja.
Und das Problem dabei ist ja nicht nur, dass man das als normal empfindet, sondern dass es ja tatsächlich die Realität ist für viele Frauen. Ja, also ich glaube, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es ist eine erschreckend hohe Zahl von Frauen, die tatsächlich in ihrem Leben Opfer von Übergriffen oder versuchten Übergriffen, das reicht ja schon, geworden sind im Laufe ihres Erwachsenen oder ne, auch leider Teenager-Lebens teilweise. Und das, was jetzt dieser, also es gab einen Hashtag, vielleicht um das nochmal zu sagen, nachdem diese junge Frau auf dem Heimweg überfallen und ermordet wurde, wo sie halt zuvor, glaube ich, tatsächlich noch mit ihrem Freund telefoniert hatte und dann eben verschwunden war. Und dieses Text me when you get home ist dann ein Social-Media-Post einer Frau gewesen. Das können wir auch nochmal verlinken in den Shownotes, ich habe es eben gefunden, die darauf aufmerksam macht damit, dass es halt nicht normal sein sollte. Also, dass es nicht normal sein sollte, dass man all diese Dinge als Frau im Kopf hat oder die Vorsichtsmaßnahmen ergreift, wenn man sich auf dem Weg nach Hause befindet. Und daran gekoppelt sind ja auch viele, viele Strategien. Was macht man denn alles als Frau nicht, worüber Männer gar nicht nachdenken müssen? Wie viele kleine Situationen gibt es im Alltag, in denen du aufgescheucht bist, alarmiert bist, die Männer gar nicht wahrnehmen, weil das, dieses ganze Konzept, oder Konzept hört sich so schlimm an, aber diese ganze Realität auf Männer halt nicht zutrifft, ne?
Ja, ja, genau. Also was ja auch besondere Empörung hervorgerufen hat, war ja die Empfehlung der Polizei in dem Ort, bevor der Täter gefasst war, dass Frauen nach 18 Uhr die Wohnung nicht mehr verlassen sollen.
Ja.
Woraufhin ja dann auch viele Frauen vorgeschlagen haben, dass doch vielleicht einfach Männer die Wohnung nach 18 Uhr nicht mehr verlassen sollen, damit die Frauen sich draußen sicher fühlen können ab 18 Uhr.
Ja, und dann gab es ja den Backlash sozusagen, dass dann auf Twitter meiner Meinung nach war, dass dann der Hashtag getrendet hat, not all men. Wo man immer denkt, so, ja, Leute, kriegt euch wieder ein. Natürlich nicht. Niemand hat gesagt, alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger. Aber vielleicht könnten sich ja auch mal ein paar Männer ein bisschen zuständig fühlen und sich darüber Gedanken machen, wie sie ihr Verhalten als Nicht-Vergewaltiger anpassen, damit Frauen sich sicher fühlen können. Ne?
Ja, oder das zumindest auch mal akzeptieren oder,
ja,
oder
genau.
Acknowledgen. Mir fehlt gerade das Wort auf Deutsch.
Anerkennen.
Das, ja. Anerkennen, genau, danke, was für Ängste und Sorgen man als Frau da ausstehen muss, durchstehen muss. Und es gab ja dann auch Männer, die geschrieben haben, ja, ich habe auch abends Angst, wenn ich rausgehe. Aber gut, vor wem denn? Mhm. Nicht vor Frauen,
ja,
sondern vor Männern.
Genau.
Ne?
Das ist auch, genau, also. Das hatte mir meine große Tochter, mit der ich darüber auch sprach, irgendwie gezeigt. Das war auch so ein Social-Media-Post, wo dann eben so eine junge Frau gesagt hat, was soll das heißen, not all men, ne? Jetzt übernimmt mal doch bitte irgendwie, oder wie du gerade gesagt hast, erkennt das einfach an und sagt einfach, ja, ist scheiße, ne? Und was können wir denn machen? Und dann kam auch prompt diese Antwort, ich habe auch Angst vor Übergriffen nachts. Und dann hat die, also von einem Mann, und dann hat diese Frau dann zurückgefragt, wovor hast du denn Angst, genau? Und dann hat er gesagt, ja, dass ich überfallen werde, dass ich verprügelt werde, dass mir Gewalt angetan wird oder sexuelle Gewalt. Und dann hat sie gesagt, und wer ist das, der das macht? Ja, von einem anderen Mann. Und dann hat sie gesagt, okay, warte kurz. Da reden wir ja von derselben Sache so, ne? Also, not all men, das ist halt auch so ein... Das ist schönstes Derailing, ne? Also das ist wie wenn man, da gibt's, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber das muss ich jetzt nochmal erwähnen an der Stelle, diese ziemlich bittere, sehr witzige trotzdem und eben sehr, sehr zutreffende Nummer von Moritz Neumeier, der sich darüber auslässt, was passiert, wenn man als Mann sagt, dass man Feminist ist oder dass man feministische Belange anerkennt, ja? Und dann macht er immer so eine, macht er immer solche Dialoge, spricht er quasi mit sich selber und sagt dann immer so, ja, wir haben halt nun mal immer noch Gender Pay Gap, und dann gibt er sich immer selber die Antwort und sagt, ja, es gibt auch Männer, die wenig Geld verdienen. Und dann sagt er immer, ja, Andi, ist richtig, wichtiges Thema für eine andere Diskussion. Ne, so, also. Und das führt ja dann so weiter, oder dann, ne, irgendwie sagt er immer, wenn man sowas sagt, dann kommt einer und dann kommt er mit einem ganz anderen Thema so, ne? Wenn du sagst, der Himmel ist blau, dann kommt, viele Sachen sind blau. Also so als Beispiel, ne? Und das ist halt so, aber so ist es, ne? Das ist so diese typische Abwehrreaktion, die man ja sogar auf irgendeiner Ebene nachvollziehen kann, jedenfalls in irgendeiner individuellen Situation, wo man sagt, ja klar, will man das von sich weisen. Ne? Wer würde das schon gerne wollen, sich damit irgendwie mitgemeint fühlen sozusagen, aber da muss man halt was dagegen unternehmen und da muss man sich irgendwie klar positionieren und nicht selber so eine Opferrolle für sich claimen sozusagen. Ne?
Nee, das finde ich auch, das finde ich auch, und ich glaube auch jeder Mann, der Frauen in seiner näheren Umgebung hat, der muss ja auch die Sorge teilen, also jeder Mann, der mit einer Frau zusammenlebt, wird doch auch sicher Angst haben, wenn die alleine draußen unterwegs ist.
Ich glaube,
oder jeder Vater, der Töchter draußen rumlaufen hat. Oder jeder Bruder, der seine Schwester draußen nachts alleine rumlaufen sieht.
Ich also, weiß es ich, nicht. Also, weil ich glaube, also ja, theoretisch glaube ich das, aber praktisch ist es so, dass da ganz viel Verdrängung eine Rolle spielt. Und wenn du diese Diskussionen verfolgst und dann kommt genau dieses Argument, ne? Ich habe ja auch eine Frau oder ich habe Töchter und ich habe eine Schwester und ich habe eine Mutter, die haben sich noch nie beklagt über irgendwas. Da habe ich noch nie was von gehört. Das ist so dieses typische, es gibt keinen Rassismus, weil ich ihn nicht erfahre, weißt du?
So, aber ja, das aber ist so das eine sagen Art ja von, nicht alle.
Also, nee, nee.
Ne? Klar. Ich finde das, ich habe mit meinem Mann über das Thema gesprochen jetzt in den letzten Tagen auch, und der sagte eben auch, er findet das natürlich auch fürchterlich, dass Frauen diese Ängste haben müssen, und er als Vater von zwei Teenager-Mädchen hat natürlich auch immer, wenn eine von denen unterwegs ist, diese Ängste. Aber er sagte dann auch, ich mache sowas natürlich nicht, aber was kann ich denn tun, damit es sich ändert? Also ich glaube, man muss den Männern, die selber nicht sich als Täter, als potenzielle Täter empfinden oder keine potenziellen Täter sind, irgendwie konkreter sagen, was sie denn tun können, damit wir uns sicherer fühlen. Und es gab auch irgendwie eine Liste, habe ich gesehen, da hatte jemand gesagt, die Straßenseite bewusst wechseln, wenn man einer Frau entgegenkommt. Aber ich finde das auch unnatürlich. Also man soll ja nicht Frauen meiden, um ihnen Sicherheit zu geben, sich dann entfernen. Aber also ich bin da auch ein bisschen überfragt, wie Männer Frauen ein besseres, sichereres Gefühl auf der Straße geben können.
Also ich glaube, das ist halt ein sehr komplexes Thema, wo ganz viele Bereiche dazugehören. Und interessanterweise hatten wir vor einiger Zeit so ein Gespräch, das war vor Corona. Es war nämlich ein Abendessen hier bei uns mit ein paar Kollegen, männliche Kollegen von meinem Mann. Und da ging es um eine Situation, eine interne Situation mit einem weiteren nicht bei diesem Essen anwesenden Kollegen, glaube ich Ex-Kollegen, der gegenüber auch noch einer Junioren-Mitarbeiterin, also die sozusagen in der Hierarchie unter ihm stand. Ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist, der war auf jeden Fall verbal übergriffig und das war sexistisch und so weiter. Die Männer, die da am Tisch saßen, die in der Situation dabei waren, haben darüber sehr selbstkritisch gesprochen und haben gesagt, man müsste in der Situation anders reagieren und so weiter, aber keiner hat in der Situation was gesagt. Die haben also im Nachhinein Partei für diese junge Frau ergriffen, haben versucht, dann irgendwie das Richtige zu tun, aber in der Situation selber haben die eine Weile gebraucht, um zu schnallen, was gerade passiert, und haben dann nicht, sind dann nicht eingeschritten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein erster Punkt, wo man sagen kann, im Alltag, in jeder alltäglichen Situation, in der man Zeuge wird, und das muss ja noch nicht mal direkt ein sexueller Übergriff sein oder eine verbale Übergriffigkeit oder so, sondern das reicht ja auch schon, wenn eine Frau irgendwo lang geht und einer pfeift oder so. Das fällt ja anderen Männern überhaupt nicht auf als nicht angemessenes Verhalten. Das ist ja, das ist das, was ich eben meinte mit, es wird als so normal empfunden. Das ist halt so. Aber ich finde, da fängt es halt an. Und ich glaube, dass man dafür irgendwie sensibler werden muss. Also Männer müssen dafür sensibler werden. Und auch Frauen. Es gibt so viele Frauen, die das ja auch nicht als, die das genauso abbuchen unter, ja, so ist halt das Leben als Frau so ungefähr.
Da ja, muss man wobei hinterherpfeifen finde ich zum Beispiel gar nicht schlimm. Ja, also okay. Finde ich persönlich nicht schlimm. Ich finde es eher schlimm, wenn einem irgendwas Anzügliches hinterhergebrüllt wird oder irgendwie so ein doofer Spruch kommt. Also jetzt ein Pfeifen an sich finde ich nicht schlimm.
Okay, gut.
Also ich habe auch länger mal in Italien gelebt. Da bin ich vielleicht abgehärtet worden.
Ich meine, das ist natürlich auch eine super schöne Macho-Kultur, ne? Also das, in der das eben tatsächlich auch installiert ist, dass halt solche Verhaltensweisen als normal gelten und jeder Mann und jeder Junge kriegt das auch so vorgelebt. Und das ist halt der nächste Punkt. It's not only that you have to raise your daughters not to be victims, but you have to raise your sons not to be rapists. So, also, ne, dieses,
ja, ja.
Das ist halt so eben. Dieses, ne, du, nicht
das
nur, dass
ist der
wir,
Ansatz.
Genau, dass wir nicht nur unseren Mädchen sagen, geht nie alleine, seid immer zu zweit, nehmt euch lieber ein Taxi, keine Ahnung, das ganze Programm, sondern dass man halt auch seinen Söhnen sagt, benimm dich gefälligst anständig. Und wie ist anständig? Das müssen die Väter die Role Models sein, aber auch die Mütter müssen.
Die Mütter auch.
Da eben entsprechend drüber reden mit denen. Ich meine, ich habe ja einen pubertären Jungen und der ist, ich sag mal so, der ist so respektlos, wie man als pubertärer Mensch nun mal ist. Also so dieses, auch mit uns irgendwie, also mit seinen Eltern sich in Clinch begeben und so. Also das ganze Programm. Aber
ja,
der
klar,
ist,
Grenzen auschecken.
Ne, genau, also aber das ist eben nicht bezogen auf irgendwie ein Geschlecht, also dass er jetzt da irgendwie sich überlegen fühlen würde, weil er ein Junge ist oder sowas. Und der wächst natürlich zwischen zwei Schwestern mit einem wahrscheinlich größeren Bewusstsein für weibliche, weiß ich nicht, Lebenssituationen, Befindlichkeiten, Phasen und so weiter. Anders auf als jemand, der nicht mit Schwestern aufwächst, vermute ich.
Mit Sicherheit.
Aber er ist natürlich, ich merke immer den Unterschied, wenn der mit seinen Schwestern ist oder mit Mädchen. Der ist auch tatsächlich schon immer auch viel mit Mädchen befreundet. Das ist auch nach wie vor so. Oder wenn er so unter Kerlen ist. Und da gibt es schon einen bestimmten Code, also so zu sprechen und sich zu verhalten, der so mackermäßig ist. Mm. Und es ist ein Teil darin, der, wie soll ich mal sagen, der es den Jungs leicht macht, in diesem Alter als Identifikationsfläche zu funktionieren. Ja, wenn du mit, wir rempeln uns gegenseitig an und wir machen ein paar kerlige Sprüche und reißen die Klappe auf und machen irgendwie so ein bisschen Platzhirschverhalten, das ist ja dieses, na, so sind Jungs halt eben Ding, was gesellschaftlich total abgenickt ist. Alle finden das normal.
Und der sogenannte Locker-Room-Talk, ne?
Ja, genau, das geht, das, und da fängt es halt an, so. Und ich muss sagen, dass ich, was da zum Beispiel Sprache und so angeht, eine sehr strenge Mutter bin. Also, ich finde das nicht schlimm, wenn meine Kinder, keine Ahnung, Scheiße, Arschloch, also Kraftausdrücke in dieser Form benutzen, weil ich finde, dass, ne, manchmal fällt dir halt was auf den Fuß, tut weh. Scheiße schreien, da bin ich die Erste, ja. Aber sobald das halt in eine Richtung geht, in der andere Menschen persönlich angegriffen werden, entweder tatsächlich individuell oder eben als Gruppe, sei es halt Frauen, Behinderte, Menschen mit einem anderen religiösen Hintergrund, Menschen mit einer anderen Hautfarbe und so weiter, egal. Da bin ich mega, mega streng und ahnde das immer sofort. Und natürlich ahnde ich auch diese sexualisierten Sprüche und Sachen, wenn ich da irgendwas mitkriege jetzt bei meinem Sohn und auch bei seinen Kumpels, das ist dir bestimmt ultra peinlich, aber das tue ich trotzdem, weil ich mir immer denke, okay, ich weiß nicht, ob eure Eltern das machen oder ob irgendeiner da ist, der das sagt, und ich finde auch nicht, dass das in dem Alter irgendwie jetzt schon ein Hinweis ist auf ein, in Anführungsstrichen, keine Ahnung, Persönlichkeitsmangel oder sowas oder Charakterschwäche. Sondern ich glaube, es ist einfach das Alter, in dem du das allerspätestens lernen musst, dass es so nicht geht, dass du nicht, keine Ahnung, darüber redest, wie bei der Mitschülerin XYZ jetzt die Brüste wachsen. Jedenfalls nicht in so einem abfälligen Ton. Also weißt du, so diese, dass
in
die
so
aneinander...
In respektierlichen Art.
Ja, ganz genau. Ja, so, hast du gesehen? Genau. Also so, ne? Das sind so Sachen. Und ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist, weil wir ja selber auch damit aufgewachsen sind, als Frauen und als Mütter von Jungs zum Beispiel. Wir kennen das ja. Das war ja eben immer schon so. Und es ist gar
aber
nicht
es
so...
Aber es ist, glaube ich, es ist im Moment ja auch noch so extrem, wird das noch in der Jugend gepusht durch diese Rap-Texte. Ja, also gerade auch im Deutschrap.
Ja,
die
das stimmt.
Luisa Dellert, die hatte letztens... Ausschnitte aus deutschen Rap-Songs auf ihrem Instagram-Account. Ich lese jetzt mal ganz kurz hier vor, zum Beispiel, du bist eine F.Z, die nach zwei Bier schon auf der Theke tanzt, also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram, eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Oder bring deine Alte mit, sie wird im Backstage zerfetzt, ganz normal, danach landet das Sextape im Netz. Und das sind, also das hören ja die Leute heute, die jungen Leute. Und ich finde, da muss man auch nochmal ganz krass, wenn man mitbekommt, dass die eigenen Kinder sowas hören, das Gespräch suchen und sagen so, hey, das ist nicht okay. Und das Absurde ist, das Erste, was ich gesagt habe, ist von MC Bomber. Das ist ein Berliner Rapper. Seine Schwester ist eine gute Freundin von meiner großen Tochter. Und ich habe dann letztens gesagt, wie findet ihr das eigentlich, dass der solche Texte macht? Wie redet ihr mit dem darüber? Und dann sagt sie, ja, das ist doch nur ein Scherz, meint er ja nicht so. Der hat ja auch schon seit Jahren eine feste Freundin und das ist ja, der denkt ja nicht wirklich so. Aber ich finde das so widerlich und scheiße, so eine Kacke zu verbreiten.
Ja, und
die
eben.
Man noch nicht, also.
Und das, wer ist die Zielgruppe, verstehst du? Das ist ja nicht so, dass das abgeklärte, keine Ahnung, erwachsene Menschen hören, die das einordnen und sagen, ah ja, der ist halt noch jung und der will hier irgendwie provozieren und so weiter, sondern das hören 12-Jährige, 13-Jährige, 14-Jährige.
Und die denken dann, der meint das wirklich so und das ist richtig so.
Ja, ja,
und ich meine, ich habe auch gesagt, wenn das mein Sohn wäre, der so eine Scheiße verbreiten würde, ich würde dem so die Ohren lang ziehen.
Ja.
Also der bräuchte bei mir nicht mehr am Tisch aufkreuzen, ehrlich. Ich finde es so widerlich.
Ja.
Also MC-Bomber, falls du das hörst.
Ja, schämlich. Deine Mutter kann ich nur.
Deine Schwestern, die hören das auch. Echt? Nee, so denkst du also über Frauen.
Ich finde das ganz schwierig und ich meine nicht, also ich verstehe schon, also wenn ich mit meinen Kindern darüber zum Beispiel spreche, über den Gebrauch von Sprache, von sexualisierter Sprache generell, und natürlich ist Deutschrap da ganz weit vorne, mir ist schon klar, dass Sprache sich verändert und dass eine bestimmte Verwendung bestimmter Vokabeln, die mir nie in den Sinn käme, jetzt quasi anders verwendet wird in dieser Generation als in unserer. Das verstehe ich. Ja, das ist mir klar. Dass also, wenn die Mädels meinen, sie müssen sich gegenseitig ständig Bitch nennen, dass ich nicht verstehe, warum das lustig sein soll oder so. Aber wenn die sich gegenseitig so nennen, dann ist es noch was anderes, als ob jemand darüber Liedtexte verfasst, die auch noch eine breite Öffentlichkeit erreichen und daran gekoppelt Gewaltfantasien und sexualisierte Gewaltfantasien. Das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und das hat nichts zu tun mit, ihr seid halt jetzt die Elterngeneration, deswegen seid ihr empfindlich und ihr versteht das nicht. Sondern da ist halt so eine Grenze überschritten. So, ne? Das ist wie, übrigens ist das ja auch nicht neu. Ja? Also Eminem, der seitenweise darüber gerappt hat, wie er seine Ex-Frau umbringt und so weiter, das war jetzt auch nicht besser. Ne?
Also, nein, erinnerst du dich, als wir klein waren, da war dieser Song von Falco, Genie.
Ja.
Wo er so eine Vergewaltigung oder eine Entführung verherrlicht. Das war auf dem Index.
Ja.
Und da kam man, die Platte konnte man gar nicht kaufen Minderjähriger. Aber dadurch, dass natürlich heute alles frei zugänglich ist über irgendwelche Streaming-Plattformen, auch die nicht die sauber gewaschenen Versionen, ist das natürlich, können die Kids sich das alles reinziehen. Ja. Bis in die Ohren qualmen.
Und das ist eben auch sowas, wo ich mir denke, dass da passiert halt auch so ein Normalisierungseffekt von gewaltvoller Sprache und von, wie soll ich mal sagen, der Darstellung von Frauen als minderwertig, als Opfer, als Gegenstand, so wie du das jetzt da gerade eben auch zitiert hast. Und das schafft auch eine Realität. Da können wir uns gegen wehren, wie wir wollen, oder wir können das relativieren, wie wir wollen, oder als Kunst bezeichnen oder als Satire bezeichnen, ist egal. Es passiert und es ist da draußen sozusagen in der Öffentlichkeit. Es wird gehört und es wird aufgenommen. Und das ist genau wie, wir hatten ja schon mal diese schöne Folge über die Pornoisierung von Sexualität heutzutage. Ich glaube, da hatten wir über Aufklärung und so auch gesprochen. Und das, finde ich, ist dasselbe Prinzip. Ja, wenn du den ganzen Tag, oder nicht den ganzen Tag, aber wenn du permanent Zugang hast zu Seiten wie YouPorn oder keine Ahnung, sonstigen Pornoseiten und siehst da eine als Normalität vorgegaukelte, also erstens mal Bodynorm, aber zweitens mal auch Sexnorm in irgendeiner Form, dann prägt das deine Auffassung von diesen Dingen. Ja, dann wirst du vielleicht denken, dass das halt normal ist, dass du, keine Ahnung, mit 5 Typen gleichzeitig zugange bist oder dass es normal ist, dass in einer Beziehung Sex gefilmt wird oder dass es normal ist, dass man sich wirkt oder weiß der Geier, was alles an Spielarten dann da zu sehen ist. Und das ist das. Es passiert eine Normalisierung und du kommst halt an den Punkt, wo auch als Gesellschaft, wo du eben sagst, ja, so ist es halt. Das ist halt so.
Und das. Ja, und ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Nee, und ich habe auch immer meinen Kindern gesagt, dass ich das ganz schlimm finde. Und also was jetzt in Bezug auf die Musik, die gucken sich ja jetzt hier nicht vor meinen Augen irgendwelche Pornos an. Aber ich war.
Entschuldigung.
Nee, jedenfalls finde ich auch, dass es was ist, wogegen wir alle ankämpfen müssen, wir Frauen, dass das eben nicht zur Normalität werden darf. Und dass auch das Sexismus, auch Kunst hin oder her, dass es einfach Grenzen gibt da. Ja. Ganz deutliche Grenzen. Und wenn das gewaltverherrlichend ist und Sexismus aufs Allerübelste, dann kann man das einfach nicht akzeptieren.
Nee, genau. Und ich bin dankbar für Leute wie zum Beispiel Luisa Dellert, die das Thema immer wieder aufgreift und die da auch die Öffentlichkeit sucht und sich natürlich in Social Media auch zur Zielscheibe macht von irgendwelchen Schwachmaten, die da natürlich dann zurückschießen und ihr ekelhafteste Nachrichten und so weiter schicken. Und ich bin wirklich, wirklich dankbar dafür, dass die diese Arbeit macht, weil das betrifft uns alle und das betrifft uns als Frauen und es betrifft unsere Kinder, es betrifft auch unsere Söhne, und um auf die Frage zurückzukommen, die du eben gestellt hast, sozusagen im Namen deines Mannes, man muss, glaube ich, auch tatsächlich sagen, es reicht nicht, wenn du als Mann sagst, ja, ich weiß das und ich mache mir dann auch Sorgen. Aber ich bin ja, ich weiß ja nicht, was ich machen soll, weil ich bin ja, ne, also mich betrifft es nicht. Also was ist mein Job? Und ich glaube, der Job kann wirklich nur sein, darüber nicht zu schweigen. Also und eben das nicht zu normalisieren. Und das gilt auch für Situationen unter Männern, wo gar keine Frauen dabei sind, ne? In der Situation ja. Zum Beispiel zu sagen, Leute, ganz ehrlich, nicht lustig oder egal.
Also so einfach nicht.
Ja. Irgendwie das nicht, also zu verhindern, dass das als Normalität empfunden wird, dass man so über Frauen spricht oder Frauen auf eine bestimmte Art und Weise behandelt oder so, dass man sich einsetzt für Gleichberechtigung, für Gender Equality und zwar in allen Bereichen. Und dass es aufhören muss, dass wir Frauenkörper in dieser Weise objektifizieren. Und da, ne, das geht ja in alle Bereiche. Werbung, wie du gerade gesagt hast, Musik, Texte, aber alles. Also du brauchst ja bloß einen Fernseher anzumachen oder eine Zeitung aufzuschlagen oder ins Internet zu gucken und du findest es einfach überall. Und die Reaktion auf dieses Text me when you get home Ding, diese Gegenbewegung Not All Men, die sagt eben auch alles. Es wird sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, da irgendeine Verantwortung zu übernehmen als Mann, der nicht ein Vergewaltiger ist. Und es kann doch nicht sein, dass die Männer, ich sage das jetzt mal sehr pauschal, weil das natürlich nicht für alle Männer gilt, wie wir alle wissen sollten, aber du kannst nicht erwarten als Mann, dass du quasi ein Fleißbienchen kriegst, nur weil du kein Vergewaltiger bist. Das reicht nicht. Ne?
Also, Fleißbienchen.
Ja, also oder ne, dass du sagst, ah, okay, ich bin jetzt fein raus, weil ich war das ja nicht und ich habe das auch nicht vor, das liegt mir fern. Deswegen bin ich raus aus der Diskussion und ich glaube, das ist halt
nein, aus der Diskussion nicht, aber ich kann auch schon nachvollziehen, dass natürlich nicht alle so diesen Schuldigstempel auf die Stirn bekommen wollen, nur weil sie zufällig auch ein Mann sind. Weißt du?
Nee, das verstehe ich.
Für viele ist das natürlich völlig absurd und überhaupt nicht vorstellbar, so eine Tat zu begehen. Und die
natürlich.
Denken dann, hä, wieso sind jetzt alle Männer hier plötzlich das Feindbild?
Nee, das meine ich auch nicht. Ich meine nur, ich glaube, also natürlich geht es auch nicht um Feindbild, aber es geht darum, man könnte doch in so einer Situation, also ich sage jetzt mal im Internet, ja, es passiert diese Geschichte, dann kommt dieser Hashtag Text me when you get home, dann muss ich mich nicht als Mann hinstellen und sagen, aber ich war das nicht. Sondern dann kann ich mich auch hinstellen und kann sagen, ja, ist richtig scheiße, was können wir denn anders machen als Gesellschaft? Du musst ja gar nicht sagen, ich als Mann will mich jetzt anders verhalten, sondern es geht ja um uns alle, ne?
Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man dann als Mann nicht die Frage stellt, war die betrunken?
Oder
was hatte die denn an?
Ja, das ist
oder
das
warum ist so war die denn um diese Zeit auch alleine draußen unterwegs?
Horror.
Weißt du, so diese, dass dann das Opfer, dieses Opfer-Shaming, so dieses, du bist doch selber schuld, wenn die so rumläuft, dass die vergewaltigt wird, selber schuld.
Der schlimmste Text ever, den ich dazu je gelesen habe, war, als schon mal diese Diskussion gab, da ging es damals um den FDP-Mann, nee, FDP oder SPD, ich weiß es gerade gar nicht mehr, der also angeblich, oder eine Journalistin hat ihm vorgeworfen, dass er sie halt irgendwie blöd angemacht hat in einer eigentlich einer professionellen, ich glaube, Interviewsituation. Und daraufhin gab es dann auch so eine.
Hatte das nicht irgendwas mit einem Dirndlkleid zu tun?
Ja, das kann sein. Das kann sein, dass das sowas war. Und daraufhin hat diese Journalistin, die Birgit Kelle, einen Text geschrieben, der heißt: Dann lass doch die Bluse zu. Da kann man sich mal die Freude machen, das zu googeln. Danach möchte man was anzünden. Und das ist nämlich genau das. Ja, wer sich ein Dirndl anzieht, ist selber schuld. Wer so, und es gibt ja auch diese ganzen hier Demos, Pussy Walk, keine Ahnung was. Leute, die halbnackt auf der Straße rumrennen und sich eben über den nackten Oberkörper schreiben, still not asking for it, so. Also diese ganze Diskussion um Consent bei sexuellen Begegnungen und so weiter. Also dieses Opfershaming ist tatsächlich da auch wirklich, wirklich was ganz besonders Widerliches und Schlimmes, so als, ne?
Und das ist auch so typisch männlich, die Reaktion, so zu, ne, dieses, naja, also, muss sich ja auch nicht wundern, wenn die so rumläuft, ne?
Ja, und auch so dieses, Es gibt ja diese Fälle von ja, Vergewaltigungen und wie die dann eben nicht aufgeklärt werden an amerikanischen Colleges. Da gab es auch diese Geschichte von der Frau, die monatelang mit einer Matratze übers Campusgelände gelaufen ist, die Matratze, auf der sie vergewaltigt wurde, solange eben sozusagen ihr Verfahren lief, weil das läuft ja dann campusintern. Da wird ja noch nicht mal die Polizei eingeschaltet oder sowas. Erstmal,
Das ist
bis dann
auch echt krass.
sozusagen geklärt ist, ob das überhaupt eine Vergewaltigung war oder nicht. Also man kann das nicht verstehen. Und da ist das ja dann auch immer sofort. Ja, aber die hat getrunken. Ja, aber die hat vor 3 Jahren mal Ecstasy geschmissen. Ja, aber also als würde das irgendwas ändern,
Ja,
ne?
als wären alle Tore offen und macht
Ja,
mit mir, was
genau.
ihr
Dann ist es
wollt.
halt
Ich
so.
habe
Ja,
Minirock
genau.
an, ihr dürft alle
Genau.
ran. Also.
Ja, und das ist halt.
Wir hatten
Und ich
diese
muss sagen.
Diskussion tatsächlich hier zu Hause auch schon einige Male, weil mein Mann als besorgter Vater dann auch zu seinen Töchtern gesagt hat, vielleicht zieht ihr euch nicht so an, vielleicht nehmt ihr ein anderes T-Shirt, was nicht so einen tiefen Ausschnitt hat, oder vielleicht muss es ja doch nicht unbedingt bauchfrei sein. Und unsere Töchter sind da auch dann vehement, so wieso, warum? Und dann gab es auch diese Diskussion und es ist auch so ein schmaler Grat. Ich will natürlich auch nicht, dass meine Töchter ein unnötiges Risiko eingehen und dass sie sich frei entfalten können auf der anderen Seite. Es ist so eine,
Ja.
ne? Also es ist so eine ganz schmaler Grat. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass wir alle draußen nackt rumlaufen könnten und keiner würde uns was antun, aber es ist leider nicht so.
Ja. Ich finde, ja, also ich finde das auch genau, was du gerade sagst. Ich empfinde da eine ganz große Ambivalenz seit dem Moment, als mir bewusst wurde, als Mutter einer jetzt 18-jährigen Tochter, aber damals war die, keine Ahnung, mir bewusst, ich weiß es noch, da war die 12 oder so und die ist ja sehr groß, und also wurde auch, als sie klein war, immer älter geschätzt, allein durch die körperliche Größe. Und wir gingen irgendwo lang. Und irgendein Typ, ich würde eher sagen, so mein Alter, also jetzt nicht ein 15-Jähriger, sondern halt eher ein 30-Jähriger, so ungefähr oder noch älter, hat sie eben angeglotzt und das war eine ganz eindeutige, also das kennst du als Frau, du kennst diesen Blick und du weißt, was der bedeutet. Also so, das ist ja nicht so, als würde man das nicht selber schon tausendmal erlebt haben und genau wissen, ja, womit man es zu tun hat. Und die läuft da und denkt an nichts und die hat das gar nicht wahrgenommen. Also die hat diesen Blick nicht gesehen, die hat den auch nicht interpretiert und gar nichts. Und mir ist in dem Moment echt heiß und kalt geworden, weil mir plötzlich klar war, dass ich ihr das irgendwie mal irgendwann erklären muss. Und ich ihr irgendwann mal irgendwie sagen muss, es tut mir leid, ich würde gerne haben, dass die Welt eine andere ist, in die ich dich schicke und in die ich dich sozusagen rauslasse, ja, ausgehend, Leute treffen und so weiter. Aber sie ist, wie sie ist, und solange sie so ist, wie sie ist, muss ich dir leider sagen, tu das und das und das nicht oder triff diese Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Und das ist wirklich so ein mieses Gefühl. Also, dass du deinen Kindern eigentlich sagen möchtest, weißt du, die sind Kinder und du sagst denen immer, also du versuchst sie zu ermutigen, dass sie sich selber sind und dass sie sich nicht irgendwie, ne, Angst machen lassen sollen, dass sie ihren Weg finden sollen, dass sie sich entfalten sollen und so weiter. Und dann kommen die Mädchen in die Pubertät oder verändern sich körperlich die irgendwie Richtung Frau. Und dann musst du anfangen zu sagen, ah, aber jetzt entfalte dich doch nicht so, wie du willst, weil jetzt gibt es da Leute, die gucken dich jetzt anders an. Und es könnte dir möglicherweise was passieren. Und dann hat man selber schon diese Position eingenommen, dass man sagt, nee, der Rock ist zu kurz, das bauchfreie Top geht nicht oder was auch immer
Also
es
ich finde
ist.
das auch total schwierig. Da, also es gab auch ja immer, gibt ja immer wieder auch diese Diskussion, was Schulkleidung angeht. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen hier,
Ja,
ne?
haben wir schon,
Was
ja.
ist okay und was ist nicht okay? Und dann gibt es ja immer diesen Spruch: So, mein Gott, da können ja die Mitschüler und der Lehrer sich gar nicht konzentrieren, wenn du mit so einem
Ja, das
Ausschnitt
ist
in die
der
Schule gehst.
blödeste Spruch ever.
Trotzdem würde ich jetzt aber auch nicht das so super finden, wenn meine Teenager-Tochter mit einem riesen Dekolleté im Unterricht ist, weil ich einfach finde, es gehört sich nicht. Vielleicht bin ich da spießig. Aber ja, und ich will natürlich auf der anderen Seite gar nicht sie einschränken. Und wie du auch gerade sagtest, man sagt ihnen ja, du darfst dich frei entfalten, du darfst alles sein, was du sein möchtest. Aber Aber auf der anderen Seite muss man dann eben doch Grenzen ziehen und sagen, was ist okay, was ist nicht okay.
Ja, und das ist eben dann so schwer, finde ich, zu unterscheiden. Und das, finde ich, ist genau der springende Punkt. Sage ich meinem Kind oder sagen wir als Gesellschaft unseren Mädchen, du darfst nicht einen tiefen Ausschnitt anhaben in der Schule, weil dann können sich deine Lehrer und deine männlichen Mitschüler nicht konzentrieren. Oder sagen wir denen, das ist Arbeitskleidung. Du bist jetzt in deinem Job, wenn du in der Schule bist,
Genau.
und das hat was mit Respekt zu tun, dass man dann nicht die Unterwäsche rausgucken lässt. Das gilt übrigens für Jungen dann genauso. Also diese Baggy Jeans, wo der halbe Arsch raushängt, ist ja
Finde ich
genauso
auch, ist
unangebracht.
genauso
So.
unangebracht.
Aber das sind halt zwei verschiedene Sachen, ne? Oder sagen wir,
Ja.
ah, wenn du jetzt den Ausschnitt hast, der dir so gefällt, oder das bauchfreie Top, oder es ist egal, was es ist, dann bist du schuld, dass deine Mitschüler sich nicht konzentrieren können? Und in den USA hat es ja auch diese Fälle gegeben, dass dann die Mädchen nach Hause geschickt wurden und lauter so ein Scheiß. Da würde ich auf die Barrikaden gehen bei sowas. Wenn, also weißt du, so als Mutter, das finde ich so, das ist so eine widerliche Doppelmoral. Und schon da fangen wir an, als Gesellschaft die Schuld für mögliche Übergriffe denjenigen zu geben, die Objektifizierten sind, nämlich den Mädchen und nicht den Jungs zu sagen, reißt euch gefälligst zusammen, ja? Und wenn ihr nicht in der Lage seid, euch zu konzentrieren, weil hier eine Mitschülerin sitzt mit einem kurzen Rock, dann habt ihr ein Problem. Lass mal mit deinen Eltern reden. Also, das ist doch der Moment oder das ist doch der Ansatzpunkt, ja? Wenn ich nicht will, dass meine Söhne, unsere Söhne als Gesellschaft, sage ich jetzt mal unsere Söhne, sich in diese Richtung in Anführungsstrichen fehlentwickeln, dann muss ich dazu was sagen. Ich muss mit ihnen reden. Ich muss ihnen das Richtige vorleben und ich muss ahnden, wenn die Dinge in die falsche Richtung laufen. Und das
Ja,
tun wir als Gesellschaft einfach nicht.
ich finde, das
Das ist
könnte man
halt.
auch sehr gut in den Sexualkundeunterricht mit aufnehmen, ne? Weil das ja
Ja.
da auch um diese Themen geht und dass man da eben auch schon mal die Jugendlichen, die ja nun gerade losstarten in ihre Sexualität, dass man dann gleich auch noch mal ganz klar die Grenzen absteckt und sagt, hier, nein heißt nein. Es ist
Ja,
immer
genau.
notwendig, dass beide das wollen. Und es heißt nicht, wenn die Damen so rumlaufen, dass ihr Jungs alles mit ihnen machen dürft. Das wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, da schon mal klar zu sagen, das geht und das geht nicht.
Das ist
Aber
eigentlich, ja.
vielleicht wird es auch gemacht. Ich weiß es nicht so ganz genau, ob solche Themen aufgegriffen werden von den Lehrern.
Also wenn ich solche Storys höre von Lehrern an diversen Schulen, keine Ahnung, wo dann ein Sportlehrer sagt, die Schüler der 10. Klasse sitzen alle auf so einer langen Bank und die Bank ist voll und auf dem letzten Platz oder vorletzten, keine Ahnung, die letzten zwei, drei von den Schülern hocken sich deshalb auf dem Boden, ne? Weil die Bank einfach voll ist. Und der Lehrer geht da an denen vorbei und redet mit denen. Und als letztes kniet halt eins von den Mädchen und bindet sich einen Schuh zu. Und er guckt runter und sagt, ach, das gefällt mir, wenn die jungen Mädchen vor mir knien. Und daraufhin, ja genau, und daraufhin haben dann diese Mädchen, die da betroffen waren, also es betraf natürlich eine vor allen Dingen, aber die anderen haben es ja auch alle gehört und saßen da, haben sich an die Schulleitung gewendet und haben also versucht zu intervenieren. Und es passierte genau nichts. Es wird nicht, also was eigentlich passieren müsste, ist ja eine Intervention. Du müsstest mit dem Lehrer reden, der Lehrer müsste sich entschuldigen und müsste nicht sagen, ah, bin ich so gemeint, habe ich doch gar nicht gemeint, so, weißt du? Sondern der müsste sagen, ja, es tut mir leid, dass du dich so gefühlt hast, es war absolut nicht okay. Übrigens, alle Jungs, die das jetzt gehört haben, war scheiße von mir.
Ja,
Sowas sagt man nicht und schon gar nicht zu in meiner Rolle als Lehrer zu meinen Schülerinnen und so weiter. Also da gibt es ja eine ganze lange Reihe von Dingen, die hätten passieren müssen. Nichts davon ist passiert. Außer dass diese Geschichte durch Berliner Gymnasien geistert und weitererzählt wird. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, Alter, das ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, bei welchem falsch. Ja, also
ja. Also
das ist
oder
die.
was ich erzählt bekommen habe, Sportlehrer wollte ein Klassenfoto machen lassen und hat dann vorgeschlagen, dass die Mädchen sich nach vorne stellen und sich so hinhocken und die Jungs sollten alle hinten stehen. Und die Mädchen, also man konnte denen dann quasi durch diese Position, die sie einnehmen sollten, komplett in den Ausschnitt gucken auf diesem Foto. Also
Super.
unfassbar, ja, dass so, also da haben die Mädels sich dann aber tatsächlich wohl geweigert und gesagt, nö, machen wir nicht. Aber das hatte der Sportlehrer sich so schön vorgestellt, dass es
Nee,
super
klar.
aussehen würde.
Und das Ding ist halt irgendwie, dass das unkommentiert bleibt im weitesten, also ne, dass tatsächlich diese Dinge, es passiert dann nichts. Es wird dann erzählt, ein paar regen sich auf, ein paar wiegeln es ab, aber letztlich ist für diesen Sportlehrer hat sich nichts geändert und der wird das nächste Mal wahrscheinlich wieder so sagen oder keine Ahnung. Also es gibt ja ganz viele Situationen, in der der wieder in die Rolle kommen wird und wieder in die sich wahrscheinlich darin wiederfindet, irgendwie auf diese Art und Weise mit minderjährigen Schülerinnen zu sprechen, die sich einfach nicht gehört. Und das sind die Momente. Das sind die Momente im Klass, im Lehrerzimmer, das sind die Momente unter den Kollegen, das ist das, wo du eben gesagt hast, Locker-Room-Talk und so weiter. Es ist eine Kultur, in der wir leben, in der sozusagen die Objektifizierung von Frauen normalisiert
Nach wie
ist.
vor okay ist.
Und das ist halt der Anfang des ganzen Übels. Natürlich wird nicht jeder Mann oder jeder Mensch, der in so einer Situation solche Dinge sagt oder sich fehlverhält, dann automatisch zum Vergewaltiger. Das ist natürlich Quatsch, das ist stark verkürzt. Aber die Atmosphäre wird geschaffen, in der man denkt, ach na ja, Boys will be Boys. Weißt du, so, das ist halt so, so sind sie, wo du ja echt denkst, so, ja, aber. Und da müsste ich mich doch als Mann eigentlich aufregen, wenn ich ein Mann bin und alle sagen, ja, hier Locker-Room-Talk, grab them by the pussy, hier, ne, Donald Trump und so weiter, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und dann sagst du als Mann, Entschuldigung, Boys will be Boys, aber das ist Quatsch. Eigentlich müsste dir das doch als Mann auch total gegen den Strich gehen, wenn ein Verhalten, was so widerlich ist, immer auf diese Art und Weise entschuldigt wird, so als wären Männer nicht in der Lage, sich wie anständige Menschen zu verhalten. Das ist doch
Ja,
lächerlich.
das
Ne? Also
stimmt.
so, das.
Das stimmt wirklich. Da hast du total recht.
Und das ist sowas, wo ich dann auch immer denke, wo ich dann zum Beispiel ganz oft auch mit meinen Kindern drüber spreche. Und jetzt habe ich eine sehr frauenbewegte Tochter, die sehr feministisch ist und die da noch viel, viel, viel allergischer drauf reagiert als ich jetzt. Und auch empfindlicher vielleicht an manchen Stellen. Aber ich finde das richtig. Ich finde, das ist auch eine Generation, diese jungen Frauen, die müssen sich auch aufstellen und die müssen sich auch behaupten und müssen irgendwie diese Dinge für sich ja auch irgendwie neu. Ja, weiß ich nicht, angehen so, ne? Also unsere Generation, wir haben es schon mal nicht geschafft, das
Nee.
abzuschaffen, ja, in irgendeiner Form.
Wobei ich schon das Gefühl habe, es wird in jeder Generation ein bisschen besser eigentlich. Also zum Beispiel so dieser, gerade im Berufsleben, ne, was möglich ist und was nicht möglich ist, was man sagen darf als Mann zu einer Frau oder auch als Kollege, Kollegin zu einem Mitkollegen, das ist ja schon, hat sich ja schon sehr eingeschränkt. Also das war ja, wenn du dir jetzt an die 60er Jahre denkst oder so, da war das ja noch total anders. Also ich glaube, da hat sich schon viel getan. Aber wenn du dann natürlich wirklich, um nochmal auf dieses Thema mit den Songtexten zurückzukommen, siehst, dass die junge Generation Musiker so einen Scheiß von sich gibt und das auch noch gehört wird und sogar Mädchen das gut finden, dann denkst du auch so, gehen wir jetzt zurück ins Mittelalter oder was ist jetzt hier los? Warum stoßt ihr euch nicht daran? Ich glaube, vielleicht ist sind die Kämpfe für Frauenrechte aus den 70er, 80er Jahren schon wieder zu lange her. Die Mädels haben das vielleicht als zu selbstverständlich genommen und müssen jetzt nochmal wieder ein bisschen daran erinnert werden, dass ihre Omas da gekämpft haben für Rechte, die sie jetzt Gefahr laufen, ihr wieder abzugeben, wenn sie das einfach so schlucken.
Ja, also ich glaube, dass es halt sehr vielschichtig ist. Ich glaube auch natürlich, Feminismus verändert sich total. Wir reden ja heutzutage auch nicht mehr von dem Feminismus einer Alice Schwarzer, der natürlich total wichtig war und wegweisend war, aber der eben mit dem heutigen nicht mehr so viel gemein hat, ja. Also, oder in Grundlagen sicherlich schon, aber keine Ahnung. Also, wenn wir über Selbstbestimmung von Frauen heutzutage reden, da meinen wir oder reden wir über viel, viel mehr, als Alice Schwarzer gedacht hat, sage ich jetzt mal. Und Alice Schwarzer ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Ich meine diese Generation Frauen. Und also ich insofern bin ich mir nicht so sicher, ob sozusagen die Mädels heutzutage oder die jungen Frauen irgendwie zu gemütlich geworden sind und es denen zu gut geht. Das glaube ich nicht mal. sondern ich glaube, dass da andere Dinge nötig sind und dass natürlich sich auch das Umfeld wieder verändert hat. Ja? Also in einer Welt, in der Männer ihren Frauen verbieten konnten zu arbeiten, ja, und da reden wir ja auch von 70er Jahre und ich sag mal nur, Vergewaltigung in der Ehe ist auch erst seit, weiß ich nicht, 30 Jahren strafbar oder so, noch nicht mal?
Ja, nicht mal.
Genau. Dann weißt du, dass da halt viele Dinge zwar passiert sind, aber dafür ganz, ganz viele andere Dinge halt noch nicht, ne? Mhm. Und ich glaube schon, da sind auch nochmal ganz andere Kämpfe zu kämpfen, die es einfach vorher nicht gab. Es gab ja diese Art, zum Beispiel Songtexte nicht. Musstest du dich gar nicht mit befassen, so, ne?
Das wäre undenkbar gewesen, solche Songs.
Ja, ja, klar. Also, ja, und die Verbreitung wäre auch niemals so gegangen, wie es heute
geht. Nee, genau. Das wäre dann auf dem Index gelandet und dann und diese Radiosender hätten es nicht gespielt.
Ja, und damit wäre es gewesen.
Dann hätte das auch keiner erfahren, dass es diesen Song gibt.
Ja, ja, dann hätten sie
oder nur ein sehr eingeschränkter Kreis.
Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass da die Herausforderungen heutzutage ganz andere sind in einer viel komplexeren Welt, in der unsere Kinder groß werden.
Ja, und ich denke, wir Eltern haben da auf jeden Fall nochmal die große Möglichkeit, auf unsere Kinder da einzuwirken. Sowohl auf die Mädchen, also den Mädchen auch ganz klar zu sagen, sagt, wo eure Grenzen sind, akzeptiert nicht Dinge, mit denen ihr eigentlich nicht in Ordnung seid. Was weiß ich, es geht ja schon damit los, wenn der Freund sagt, ich habe keinen Bock auf ein Kondom, dass die dann sagen, ja, nee, okay, gut, dann nehmen wir eben keins. So, wenn du da nichts spürst, dann ist okay, dann gehe ich halt das Risiko ein. Warum? Ja,
ja, ja.
Also, dass man gleich dann bei dem und von vornherein sagt, ihr müsst nichts machen, was ihr nicht wollt. Und ihr seid dem anderen auch nichts schuldig, nichts. Also das ist ja auch so ein Gedanke, dass dann manchmal Mädchen denken so, ja, nee, Gott, jetzt ich kann das ihm ja jetzt nicht antun, dass ich jetzt nicht mehr weitermache, der Arme. So, ne? Und dann eben auch den Jungs klar zu machen, dass Nein, Nein heißt und dass sie darauf achten müssen, dass das Gegenüber auch tatsächlich das möchte, was man da gerade versucht zu tun.
Ja, und um auf diese Situation zurückzukommen, außerhalb von Beziehungen, die ja zum Glück nicht so, also was heißt zum Glück nicht so häufig, häufig genug, aber jemand zerrt dich ins Gebüsch auf dem Nachhauseweg, was ja die kollektive Angst, glaube ich, aller Frauen dieser Welt ist und in manchen Ländern ist es halt, passiert es halt noch häufiger als in anderen, das ist dann das Nächste, ne? Da bin ich dann auch immer in so einem Zwiespalt, was sage ich meiner Tochter, wenn die draußen unterwegs ist, nachts. Wir reden ja auch hier von Berlin. Ich meine, der Vorteil ist dann immer in Berlin, irgendwie ist immer was los. Also es gibt selten den Moment, dass du irgendwo langläufst und da ist wirklich keiner.
Wo ich ja, immer wobei denke, das ja im Moment nicht so ist. Ne?
Ja, das stimmt. Mit
Corona. Das sagte auch letztens schon Luzi, dass sie jetzt irgendwie, die wohnt jetzt in Kreuzberg, da ist immer noch, da gibt es ja unheimlich viel so irgendwelche Dönerbuden an jeder Ecke, die auch alle noch aufhaben. Aber hier im Prenzlauer Berg, sagte sie, ist es manchmal so einsam abends, wo alles zu hat, dass sie dann schon auch sich so ein bisschen mulmig fühlt. Mhm. Und sonst hat sie sich hier immer total sicher gefühlt nachts, ne, wenn sie hier
unterwegs Ja, wenn war. Da überall Leute sind, ne, das ist natürlich dann was anderes. Dann denkt man immer, okay, das würde dann vielleicht eher einer mitkriegen oder so. Aber es ist wirklich, ich finde das wirklich auch schwierig, weil diese ganzen Dinge, die man macht, um sich sicherer zu fühlen oder keine Ahnung, ob man wirklich sicherer ist dadurch, ja, aber dieses Ding mit dem Haustürschlüssel zwischen den, also weißt du, dass du so eine Faust da drum hast und die Spitze guckt eigentlich oben zwischen deinen Fingerknöcheln raus, damit du quasi eine Waffe hast. Damit man
das zur Not als Waffe verwenden kann.
Genau. Dann dieses Telefonieren mit jemandem, damit man denkt, dass jemand das mitkriegt, wenn dir irgendwas passiert.
Da gibt es ja sogar einen Service, ne, wo man anrufen kann in solchen Situationen, die dann quasi als Fake-Telefonpartner oder als echter Telefonpartner
da gibt's mehrere.
Zur Verfügung stehen. Ja.
Es gibt einmal Heimwegtelefon und dann gibt es auch noch von irgendeiner Versicherung, Wayguard heißen die.
Genau, das hatte ich auch meinen Mädels mal irgendwann auf
Handy
gespielt. Oder was ich auch jetzt meinen wieder zu Weihnachten geschenkt habe, ist so ein Taschenalarm, der einfach einen schrillen Ton abgibt, wenn man wenn man da so einen Stöpsel rausreißt.
Ja, und dann diese ganzen Sachen mit Drinks, die man nicht stehen lassen soll. Also ich sage ja inzwischen immer
zu Davor habe ich auch echt immer so Schiss.
Dass ich immer sage, bitte bestell dir. Ich meine, das geht ja jetzt im Moment auch alles nicht, aber das wird ja wieder kommen und das gab es ja auch schon lange Jahre, dass ich immer gesagt habe, bitte du bestellst dir bitte eine Flasche Bier oder irgendwas und lässt dir das vor deinen Augen aufmachen und sobald du sie hingestellt hast und irgendwas anderes gemacht hast, fasst du sie nicht mehr an. Und offene Getränke ist auch ein Problem, wenn du, ne, weil da gibt es ja auch diese Fälle, dass, keine Ahnung, schon an der Bar jemand da was reinkippt. Da möchtest du eigentlich als Eltern sagen, okay, komm, bleib zu Hause. Aber das geht halt auch nicht. Und ich verstehe die Ängste aller Eltern, die trotzdem sehr streng sind und versuchen, ihre Kinder einfach vom Ausgehen abzuhalten. Den Impuls kann ich total nachvollziehen. Und ich habe das Gespräch gerade wieder gehabt mit der Großen und habe zu der gesagt, weißt du, es ist nicht, dass ich dir nicht vertraue, aber ich vertraue dieser Welt nicht. Und wenn
ja, genau,
du nachts, also keine Problem. Ahnung, draußen rumläufst, alleine, und dann habe ich sofort die grauenhaftesten Fantasien darüber, was alles passieren könnte. Mhm. Und das ist halt scheiße und es tut mir total leid für dich, dass diese Welt so ist. Aber solange sie so ist, müssen wir uns eben entsprechend irgendwie verhalten, damit nichts passiert sozusagen. Oder damit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass was passiert. So. Aber ja, es ist, also ich meine, jetzt war ich immer in Anführungsstrichen relativ entspannt, weil wenn sie mit ihrem Freund, und meistens ist sie ja mit ihrem Freund unterwegs, dann waren die schon mal immer zu zweit, ne? Und eine Frau mit einem Mann, da gehen die Kerle dann eh nicht so dran, was ja auch schon total beschissen ist. Aber dann war das immer so ein, für mich auf jeden Fall so eine Beruhigung. Aber keine Ahnung, also wenn die zu ihrer einen Freundin fährt, die wohnt auf der anderen Seite der Stadt so ungefähr und fährt da mit der Bahn und so weiter, ich finde das nicht schön, ich bin da nicht entspannt, muss ich sagen, nee, wenn die da nachts nicht unterwegs ist.
Also ich möchte auch gar nicht so genau wissen, wo Luzi, die ist ja nun ausgezogen, ich krieg's ja jetzt nicht mehr mit, was mir sehr viel ruhige Nächte beschert, weil ich sonst hier immer mit so einem halben Ohr ja, genau, noch im Flur hing, obwohl ich schon im Bett lag. Aber ich habe auch immer Schiss, gerade jetzt auch in Kreuzberg, also der Kotti, wo sie da in der Nähe wohnt, Cottbusser Tor, das ist ja so ein ganz, ganz übler Umsteige-U-Bahnhof, also wo wirklich ganz üble Gestalten rumhängen. Obwohl, ich glaube, die sind alle viel zu sehr mit ihren Drogenproblemen beschäftigt, als irgendwelche Mädels zu vergewaltigen, höchstens vielleicht noch überfallen, aber vergewaltigen würden sie die wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, also fürchterlich. Mm. Und ich habe auch immer Schiss. Und ich meine, ich bin als junges Mädchen auch in Situationen gewesen, wo die gerade noch so gut ausgegangen sind und wo ich, deswegen weiß ich eben, es passiert wirklich ja, sowas.
Klar. Ja?
Zum Glück bin ich immer mit einem blauen Auge davongekommen, aber im Nachhinein denke ich jetzt eben oft an diese Situation zurück und möchte natürlich nicht, dass meine Töchter sowas erleben. Die haben bis heute toi 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 auch nichts dergleichen erlebt, aber trotzdem, ich kenne fast keine Frau, die nicht schon irgendwie sowas erlebt hat.
Ja.
Also von jetzt erwachsene Frauen, die so im Freundinnenkreis oder so.
Also Leute, von Leuten, die dir nachgehen, wenn du alleine unterwegs
Exhibitionisten
bist. Exhibitionisten hatte ich auch mehrere schon in meinem Leben.
Ich auch.
Wobei ich
die
das
erste
nie
mit
so
12.
Ja, ich war auch noch ziemlich jung. 12 war ich aber nicht, Horror. Aber das fand ich als erwachsene Frau nie so schlimm. Das hat bei mir immer eher dazu geführt, dass ich mich kaputt lachen wollte, weil ich so lächerlich fand. Als Komm wollte irgendjemand das sehen. Aber es hilft, also es ist natürlich eine fiese, blöde Situation. Es gab früher, also ich habe ja in Bonn studiert und da gibt es eine Unterführung, die geht vom Hauptbahnhof Richtung Poppelsdorf. Und da gehst du, die gibt es auch immer noch, und da gehst du durch diese Unterführung. Da ist auch ein Kiosk und sowas immer drin gewesen. Und auf der anderen Seite hast du quasi wie so eine Verlängerung vom Hofgarten. Also da ist ja dieses schlossartige Gebäude, das Poppelsdorfer Schloss. Und da ist halt so eine große Grünfläche und eine Allee und so, eigentlich total schön. Aber wenn du da im Dunkeln durchgehst, dann kommst du halt auf der anderen Seite auch erstmal in einem dunklen Park raus sozusagen und musst erstmal dann wieder in das bewohntere, belebtere sozusagen Viertel da zurück. Und da gab es einen Exhibitionisten und der stand immer da. Ich weiß nicht, wie oft ich
den... Ach, und das war schon bekannt, oder wie?
Ja, ja, da stand immer einer, der hatte so ein Mäntelchen und hat immer das Mäntelchen aufgemacht. Und das war so, also
Also das unfassbar, war dass da auch nicht, ich meine, hat dir niemand gemeldet oder wieso doch. Hat die Polizei da nichts gemacht?
Ja, keine Ahnung. Dann
gehört irgendwie so dann, mit zum Inventar des Parks.
Ob der da ein Ordnungsgeld gekriegt hat oder ob der, ich kann es dir nicht sagen. Also so, das fand ich.
Da habe
also,
ich ja übrigens auch, als ich bin ja, wie du weißt, in meinem ersten Leben Juristin gewesen. Mhm. Und da wurden wir während des Referendariats dann ja auch auf die Amtsgerichte geschickt, ziemlich früh, und sollten dann da die Staatsanwaltschaft vertreten. Und da war ich auch mal in Eckernförde, in schönen Schleswig-Holstein, bei einem Prozess, wo ein Exhibitionist zwei kleinen Mädchen auf dem Spielplatz aufgelauert war. Da saß auch jemand dann vom Jugendschutz mit im Prozess. Das ist immer so, wenn Kinder die Opfer sind, dass dann da auch noch jemand mit drin sitzt und die Rechte der Kinder quasi nochmal extra beschützt. Und der Richter, der war so, ach naja, der hat dann irgendwie so einen Strafantrag gestellt, so ja, jetzt haben sie mal ein kleines Bußgeld von, weiß ich nicht mehr, 500 Mark oder so, war das damals noch. Und ich dachte so, hä, wie jetzt? Und dann habe ich als Staatsanwalt, also ich habe ja die Staatsanwaltschaft vertreten, da stellst du ja den Strafantrag. Also da musst du ja vorschlagen, was für eine Strafe der bekommen soll. Und ich habe dann gesagt, nö, ich will aber, dass der verpflichtet wird, in Therapie zu gehen. Man kann doch nicht einfach sagen, der zahlt jetzt hier ein Bußgeld und dann geht, lass man ihn wieder auf die Straße. Das geht doch so weiter. Das ist doch ein Problem, was ja, er klar. hat. Ein psychisches Problem, was man adressieren muss.
Eine Vollmeise und, ist das.
Ja, und der Richter, der war so, oh, so ungefähr. Und dann habe ich aber echt meinen ganzen Mut zusammengenommen als junge Referendarin und dann gesagt, nee, ich will aber, dass der jetzt sofort noch, man
sehr gut. machte
das dann tatsächlich so, dass die dann noch aus dem Gerichtssaal schon den ersten Termin so ungefähr ausgemacht haben für so einen Amtsarzt, für so eine Begutachtung, für die Therapie. Mhm. Und das Absurde war, dass danach der Angeklagte zu mir gekommen ist und sich bei mir bedankt hat. Da habe ich echt gedacht, so, hä, was ist denn jetzt los?
Na gut, das ist doch...
Da hat gesagt, endlich nimmt mal jemand mein Problem ernst und ich kann jetzt was dagegen tun. Ich hätte niemals das Geld gehabt, selbst zur Therapie zu gehen.
Krass.
Und ja, aber das, ich weiß nicht, wie das heutzutage geahndet wird und behandelt wird. Das ist ja nun auch schon, man mag es gar nicht sagen, schon 20 Jahre her.
Ja, aber...
Damals war ich 2. Aber da habe ich dann nämlich zum Beispiel im Gerichtssaal gesagt, ich bin selber schon Opfer von Exhibitionisten geworden. Ich weiß, wie schrecklich das ist. Und gerade wenn das kleinen Mädchen passiert, ist es ja nochmal. Da waren Audiotapes in der Akte, wo die Kleinen, die waren glaube ich so 9 und 10 oder so, wie die beschrieben haben, was ihnen da passiert ist. Es war so schrecklich.
Gott,
also,
furchtbar.
Fürchterlich.
Ja. Ja, und ich meine, dass, also solche Erlebnisse, glaube ich, das, wie du eben schon gesagt hast, ne, kennt jede Frau und das ist ja, die Skala ist ja nach oben offen von jemandem, über den du lachen kannst, weil der immer in seinem selben schäbigen Mäntelchen an immer derselben Stelle steht und alle schon wissen, alles klar, gleich zeigt er wieder so ungefähr, was dann nichts Bedrohliches hat, immer noch sehr unangenehm und natürlich, je nachdem, wer da vorbeigeht, bestimmt trotzdem bedrohlich, ja, bis hin zu, also meiner Schwester ist das zum Beispiel passiert, die hat in die Vorklinik in Göttingen gemacht, also die ist Kinderärztin heutzutage und hat ihr Studium in Göttingen und später in Kiel gemacht. Und als die in Göttingen war, da gab es da gibt es einen Campus richtig, ne? Und da gab es da irgendwie abends eine Party, eine Feier, irgendwas. Und sie war mit dem Fahrrad da und fährt mit dem Fahrrad durch dieses Campusgelände, durch so ein parkartiges Gelände auch nach Hause. Und plötzlich springt jemand aus dem Gebüsch und hat die von dem Fahrrad gerissen. Und sie hat es halt irgendwie geschafft, den abzuwehren und sich auf ihr Fahrrad zu stürzen und tatsächlich zu entkommen. Aber da ist er auch noch hinterhergerannt und alles. Also weißt du, das sind dann so, so Geschichten, dann ist es halt nicht mehr lustig. Also dann weißt du halt,
ja, das ist richtig, mir ist auch sowas passiert.
Horror.
Deswegen, also ich bin mal verfolgt worden von einem Typen in Italien war das. Ich war zum Glück nicht alleine, aber wir fuhren auch abends nach Hause mit dem Fahrrad von irgendeiner Party in unser WG-Zimmer. Und die Wohnung war so ein bisschen außerhalb von Florenz und dann fuhr die ganze Zeit ganz langsam ein Typ mit seinem Auto hinter uns her.
Oh nein,
und,
Horror.
Als wir dann zu Hause angekommen sind, hat er angehalten direkt neben uns und wir mussten so ein Tor aufschließen, um unsere Fahrräder in den Keller zu stellen. Und wir hatten einen Schlüsselbund mit gefühlt 3000 Schlüsseln dran. Und dann hat er seine Beifahrertür aufgemacht und saß dann im Auto und hat sich einen runtergeholt. Und wir sind dann, haben dann natürlich fiebrig nach dem richtigen Schlüssel für dieses Schloss gesucht. Und dann ist der rübergerutscht auf den Beifahrersitz und ausgestiegen und hat uns, ich werde nie vergessen, wie der uns angeguckt hat. Der war zwar fast einen Kopf kleiner als wir, aber der hatte war ein ziemlich so wie so ein kleiner Wadenbeißer, so ein kräftiger Typ. Bah. Und hat uns dann auch versucht anzufassen. Und irgendwann haben wir dieses Tor aufbekommen, sind dann da rein, haben die Fahrräder einfach draußen liegen lassen. Und dann hat er die Fahrräder auch noch über das Tor rüber, es war ein ziemlich hohes Tor, durch das man auch nicht durchgucken konnte zum Glück. Aber dann hat er die Fahrräder auch noch über das Tor rüber geworfen. Und wir standen ja direkt dahinter. Und wir mussten wieder da raus, um ins Haus zu kommen. Also wir konnten nicht da irgendwie hintenrum reingehen oder so. Und dann hat er da noch ewig rumgelungert vorm Eingang mit seinem Auto, bis er dann irgendwann weggefahren ist. Es war so schrecklich. Ja, wir haben dann total rumgeschrien draußen, bis dann irgendwann oben ein Fenster aufging von einem Nachbarn, der sich beschwert hat, dass wir so laut sind. Und dann ist der abgehauen, der Typ. Und wir sind dann auch am nächsten Tag zu unserer Sprachschule. Ich habe da einen Sprachkurs gemacht und habe gesagt, wir können da nicht wohnen bleiben. Der weiß, wo wir wohnen. Und dann haben wir eine andere Wohnung gekriegt. Aber das war echt so gruselig. Und es hat mich auch Jahre verfolgt.
Das glaube ich, das ist ekelhaft. Schrecklich. So, ja. Und jetzt, weißt du?
Ja.
Da kann man immer noch sagen, Glück gehabt, es ist nichts Schlimmeres passiert, aber diese Erlebnisse reichen ja auch. Also warum muss das so sein? Ja, warum müssen wir als Frauen sozusagen, ja, wir jetzt beide in der Mitte irgendwo angekommen eines Frauenlebens, sagen, ja, wir sind diese Sachen passiert und unseren Freundinnen übrigens auch. Und dann hast du die Skala komplett abgedeckt, ja, von Leuten, die wirklich Opfer von sexueller Gewalt werden. Und dann auf der anderen Seite die es fast geworden wären oder du weißt ja auch gar nicht in so einer Situation, keine Ahnung, will der dir vielleicht, hat er auch noch ein Messerchen, will der dir vielleicht auch noch die Gurgel durchschneiden, so, weißt du, wie jetzt diese arme Frau da in England. Also, es ist nicht so schön dann, wenn man sich das so überlegt, dass Frausein damit so verbunden ist und man darüber nachdenken muss, dass einem das doch ganz schön so das Leben trüben kann, so, ne?
Ja, man ist einfach eingeschränkt in seiner Freiheit. Man kann nicht einfach dahin gehen, wo man hingehen möchte, sich da bewegen. Ich habe jedes Mal, ich habe ja jetzt diese Großbaustelle zum Beispiel, und da gibt es zwei Tiefgaragenebenen. Und
die sind Tiefgaragen hasse ich auch, ne? Genau aus diesem
Grund. Und obwohl das eine ganz neue Tiefgarage ist, die ist ganz toll ausgeleuchtet und total hell. Da ist noch nie ein Auto drin gewesen. Also nicht so eine fiese Schmuddeltiefgarage, aber trotzdem, es sind sehr viele Männer auf dieser Baustelle unterwegs, sehr viele Handwerker. Jedes Mal, wenn ich da runtergehe, weil das ist immer die Abkürzung von einem Aufgang zum nächsten, habe ich irgendwie so ein bisschen mulmiges Gefühl und denke immer so, oder soll ich doch lieber außen rum gehen und fünfmal so weit laufen. Und das geht, glaube ich, allen Frauen so.
Ja, ich glaube das auch. Also ich muss auch sagen, es gibt halt bestimmte Situationen, die ich nach wie vor, wie automatisch, da denke ich gar nicht drüber nach, meide. Also keine Ahnung, da gibt es ja viele Listen, also so diese Kleinigkeiten, ne? Wenn ich tagsüber hier durch den Park laufe, dann trage ich gerne meine AirPods und höre Musik und bin dann irgendwie so für mich. Sobald es dämmerig wird, würde ich niemals, niemals mit Kopfhörern draußen rumlaufen, egal wo ich bin. Weil ich immer denken würde, ich kriege nicht mit um mich rum, was dann ist, so, ne?
Und ja, würde das geht eben mir aus, aber das machen unsere Töchter zum Beispiel gar nicht. Also die können, glaube ich, gar nicht ohne Kopfhörer draußen sein, meine Töchter. Die müssen immer Musik hören, immer.
Ich weiß ja, ich müsste sonst meine mal fragen, ob die das, ich glaube, die macht das auch. Weg für die
nicht erträglich.
Ja, aber das ist zum Beispiel sowas, im Dunkeln finde ich, das geht das gar nicht. Ich gehe auch nicht, wenn es dämmerig ist, hier rüber in unseren Park. Keine Ahnung, ich wüsste nicht, dass da schon mal jemals was passiert ist. Doch, Wohle, da ist sogar schon mal jemand erstochen worden.
Ja, allerdings, ist schon jemand erstochen
da worden. Da ging es, glaube ich, um Drogen oder so, aber ist ja egal. Also, so, das mache ich nicht. Ich versuche immer, wenn ich mich abends mit Leuten treffe und habe nicht meinen Mann dabei und wir gehen quasi zusammen nach Hause, ich nehme mir eigentlich immer ein Taxi, wenn ich nicht fahre selber oder so. Ich habe immer dieses, ich meide beim Einkaufen.
Also ich fahre zum Beispiel auch nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach einer bestimmten Uhrzeit. Mache ich, meine, im Moment fahre ich eh keine öffentlichen Verkehrsmittel, aber mache ich auch nicht. Und ich bin dann auch eher so, dass ich dann zu Luzi sage, hier komm, ich zahle dir ein Uber oder ein Taxi, weil ich dann Schiss habe, wenn die nachts alleine dann rumgurkt.
Ja, genau.
Immer also das geht das natürlich nicht, aber...
Nee, also ich habe das mit meiner Tochter auch, dass ich ihr sage, es ist mir lieber... je nachdem, ne? Je nach Uhrzeit und Strecke und Verkehrsmittel auch, dass ich sage, komm, dann ruf dir jetzt ein Uber.
Also ich meine, das ist nur, wenn die alleine sind, aber ne, also wenn
ja,
sie
genau,
Freundin
genau.
ist,
also,
dann ist das okay.
Ja, dann sind die immerhin zu zweit oder sogar mehr, dann denke ich mir auch immer, ja, werdet das schon irgendwie hinkriegen. Aber es ist, ich finde das echt, ich finde es ein Scheißgefühl, Mutter von Töchtern zu sein und also was das angeht, sonst finde ich super, aber
ja, im Zusammenhang finde ich das auch.
Genau.
Ich glaube, wir müssen mal aufhören, sonst überstrapazieren wir die Geduld unserer Hörerinnen. Die Bügelwäsche ist längst erledigt.
Zumal wir auch gar keine Lösung haben für das Problem.
Nein, es ist echt scheiße. Aber Awareness können wir immerhin schaffen. Ne? Also das einfach Aufmerksamkeit und vielleicht auch nochmal einen Impuls für die Eltern, dass sie mit ihren Kindern dieses Thema nochmal beackern.
Ja, und auch mit den Söhnen bitte, liebe Eltern. Also Söhne, Männer sind nicht einfach Arschlöcher, sondern wir haben gerade am Anfang ihrer Karriere als Männer eine große Chance.
Kein Arschloch
auch
zu
mit
werden.
Vorbildfunktion. Ja, und genau, uns da auch tatsächlich irgendwie einzubringen und denen zu zeigen, was es eigentlich ist, ein Mensch zu sein mit anderen Menschen und nicht ein Mann zu sein oder das passiert ja von ganz alleine vielleicht. Ja, kein Schovi zu werden.
Und man ist dann auch nicht, man soll sich dann auch nicht davor ängstigen, den Stempel Frauenversteher aufgedrückt zu bekommen. Ich finde, das ist eher ein Orden.
Ja, finde ich auch. Absolut, absolut.
Ja. Okay, Nein. Anna, Schatzi. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, beziehungsweise
ja, das
unseren
ich.
HörerInnen eine schöne Woche, denn die hören das ja frühestens Sonntag hier.
Genau.
Und das nächste Mal dann, weiß nicht, ob wir es vor Ostern nochmal schaffen. Wahrscheinlich wird es schwierig, oder?
Wir probieren es, wir schauen mal.
Ansonsten frohe Ostern.
Genau, auf jeden Fall eine gute Woche.
Genau. Bis dann.
Bis dann.